wem das schon mal aufgefallen ist, dass die nachösterliche Erfahrung der Jünger eigentlich ganz anders war als das, was heute so allgemein in der Christenheit angenommen wird. Wer sich erinnert, letzten Sonntag, als wir bei dem Spaziergang waren, eine dieser Stationen, haben wir das Lied gesungen mit dem Osterlachen. Ho, 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 Siana, ha, 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 Halleluja, hi, 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 hier stehe ich. Wenn wir die Evangelien betrachten, war das zumindest damals bei den Jüngern anders. Wenn ich ehrlich bin, mir fällt es dieses Jahr auch das erste Mal auf. Das ist also nicht eine Sache, die ich schon lange mit mir rumtrage, sondern der Sonntag heute, quasi Motogene, die klassische Konfirmationssonntag, wie die neugeborenen Kinder aus dem ersten Petrusbrief, heißt es, seid wie die neugeborenen Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Über neugeborene Kinder freut man sich. Mit Kindern freut man sich an deren Unbeschwertheit. Das war gestern meine erste Erfahrung. Als wir in dem Freizeitpark waren, haben wir einen Teil dieser Fahrgeschäfte genutzt und ich war als erstes auf dem Kettenkarussell, da war vor mir ein Mädchen mit der Mutter und mit dem Bruder. Ein kleines Kind, vielleicht 6. Die hat das so sehr genossen, also so eine Freude, so eine unbeschwerte Freude, das kriegen viele Menschen im Laufe ihres Lebens gar nicht mehr hin oder überhaupt nicht hin. So war das aber bei den Jüngern nicht. Wir wissen, selbst als Petrus die Begegnung am leeren Grab hatte, kann er die Sache nicht fassen. Als Jesus später unter den Jüngern erscheint, erschrecken sie, weil er durch die verschlossene Tür gekommen ist. Schwört der nicht anwesende Thomas, dass er das nicht glauben wird, bevor er es nicht selber angefasst hat. Und auch in den späteren Berichten, zum Beispiel dann am See, ist ein merkwürdig verhaltener Umgang mit dieser Tatsache der Auferstehung zu finden. Da heißt es, das war das dritte Mal, als Jesus den Jüngern erschien. So, sehr sachlich berichtet. Womit hat es zu tun?
Na, weil es so viel vorher gab und vielleicht auch, weil ja das Römerreich da war und das Römerreich wurde eben von Jesus noch nicht besiegt, so wie alle gehofft haben. Jetzt ist der Tod, ja, jetzt, was haben wir jetzt für eine Hoffnung noch?
Es ist,
die müssen sich ja einschließen auf.
Naja, gut, das wird ja hinterher zu Pfingsten durchbrochen, diese Furcht zumindest, das wird durchbrochen.
Aber nicht kurz nach Ostern erstmal. Noch nicht.
Ich denke, das hat einen anderen Hintergrund.
Vielleicht, dass der Heilige Geist noch nicht gesendet war?
Und bestimmt.
Dass nicht so, dass man mehr auf sich alleine gestellt.
Ja, auf sich selber gestellt. Und? Was bedeutet das?
Was sollen wir jetzt machen eigentlich? Angewiesen auf Neugeborene.
Einerseits das. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist für uns wichtig, gerade für ein Missionswerk. Wie wenn wir ja mit Menschen zu tun haben, die hineingeboren werden in dieses neue Leben mit Jesus. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Frauen ist das vielleicht etwas stärker bewusst als Männer. Aber noch was, Das hat auch mit der Geburt zu tun. Die Kreuzigung war so ein traumatisierendes Ereignis. Das hat also wochenlang nachgewirkt. So sind nebenbei gesagt manche Geburten auch. Deswegen diese postnatale Depression, die bei nicht wenigen Müttern auftritt. Es ist also nicht unbedingt dieser Jubel, das, was sofort durchbricht, sondern mit dem neuen Leben verbunden ist die unmittelbare Erfahrung des Todes. Und ich sage das nochmal, auch für Mütter ist das ja manchmal ganz buchstäblich so. Nicht nur, dass manche Mütter über die Geburt sterben, sondern dass viele ein todesnahes Erlebnis haben. Das neue Leben bricht durch und ist mit dem Tod verbunden. Daran will ich erinnern, an diesem heutigen ersten Sonntag nach Ostern. Weil auch das Wort Gottes darauf hinweist, ich habe das eben nochmal gesucht, in meinem Innersten ist das verbunden gewesen, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben sind und auch mit ihm auferweckt worden sind. Das steht aber an verschiedenen Stellen. Wir sind mit ihm begraben, das findet man im Römerbrief. Mit ihm gekreuzigt, findet man im Römerbrief. Und mit ihm begraben durch die Taufe und auferweckt bei Epheser. Brief an die Epheser. Das ist alles zusammen eine Tatsache. Und trotzdem, ich denke von der Erfahrung her, oft getrennt. Weil das Sterben eben ein aktiver Prozess ist, während das Begrabenwerden ein passiver ist. Ich bin in Kontakt mit unseren Geschwistern in Afghanistan und Pakistan. Und da steht diese Frage gerade. Gestern war die Entdeckung, man braucht für die Taufe ja auch ein Becken. Und was macht man am besten? Öffentlich taufen würde zum sofortigen Lynchen führen. Also in Plastikbecken zu besorgen, so Kinderplanschbecken, zieht natürlich auch die Aufmerksamkeit. Wozu brauchen Flüchtlinge Kinderplanschbecken? Diese Frage des Übergangs ist eine spannende Frage. Und es kommt dazu, dass bei nicht wenigen Menschen auch zeitlich getrennt ist. Ich begleite eben eine junge gläubige Frau in Taiwan, die aber jetzt erst bewusst durch diesen Prozess geht. Sie ist hineingeboren in eine gläubige Familie, hat sehr viel Leid erfahren, ist sehr angegriffen, geistlich, hat also Besessenheitsphasen, wo sie massivst dagegen ankämpft, sich selber umbringen zu müssen. Und ich begleite sie auf diesem Prozess des neuen Verstehens dessen, was passiert. Ich bin sicher, dass das, was sie durchmacht, etwas mit diesem mitgekreuzigt werden zu tun hat. Dass Gott an ihr wirkt lange. Sie erlebt nur die Auswirkungen, so wie Hiob lange die Auswirkungen durchlitten hat, dass er angegriffen wird von Satan selbst. Aber gleichzeitig macht auch Hiob und Hiobs Glaube diesen Kreuzigungsprozess durch. Alles, was er selber für Vorstellungen hat, oder nicht alles, sonst würde er nicht an ihm festhalten, aber alles, was er an Vorstellungen hat für Gerechtigkeit und wie Gott mit uns umzugehen hätte, wird beseitigt. Und am Ende versteht er die Souveränität Gottes und erlebt das, was wir als neutestamentliche Gläubige als Auferstehungsglauben haben. Gott stellt alles wieder her und vermehrt es, verdoppelt es, vervielfacht es. Und die Frucht des Hiob ist ja bis heute nicht zu Ende. Bis heute ist die Frucht des Leidens des Hiobs immer noch, reift immer noch in Tausenden, Hunderttausenden, vielleicht Millionen Gläubigen heran. Das, ihr Lieben, möchte ich uns zu bedenken geben, wenn wir in dieser nachösterlichen Zeit vielleicht manchmal selber vermissen, dass wir da so von überströmender oder übersprudelnder Freude geflutet sind. Und deswegen ist für uns der heutige Text aus dem Kolosserbrief ebenfalls eine Erinnerung an dieses Neue, was Jesus tut. Kapitel 2. Ab Vers 12, mit ihm, also mit dem Christus, seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt, durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. Ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geöffnet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Was ist das Erste, was an diesem Text auffällig ist?
Kolosser 2, Abvers 1?
Nee, Abvers 12.
Alles mit Christus. Was ist das?
Es geht, die ganze Geschichte geht von Gott aus und wird auch von ihm am Laufen gehalten. Es geht zwar um uns, aber das hat wirklich mehr mit seiner Aktivität zu tun als mit unserer. Wir sind begraben worden, dort ist das die passive Form, ganz offensichtlich. In der Taufe. Wir sind mit ihm auferweckt, durch den Glauben, aus der Kraft Gottes, der ihn aufgeweckt hat von den Toten. Und Gott hat auch uns mit ihm lebendig gemacht. Gemacht. Also auch das ist wieder die eindeutig die Aktion geht von Gottes Seite aus, nicht von uns. Und hat uns vergeben. Alles, was Gott tut, bezieht sich auf uns, aber geht von ihm aus. Das ist, wenn man so will, gleichzeitig der Kern des Evangeliums. Nicht wir sind diejenigen, die etwas zu machen haben, sondern Gott ist derjenige, der handelt, der die Verantwortung hat und der die Verantwortung behält. Die Verantwortung für unser neues Leben geht von Gott aus. Ich sage nicht, liegt bei ihm in dem Sinne, dass wir das passiv über uns ergehen lassen müssten. Es wird durch den Glauben lebendig, aber alle Kraft ist nicht in uns, sondern in ihm. Und wenn etwas in uns ist, dann ist es das in uns hineingelegte Leben. Wie beim neugeborenen Kind. Das lebt nicht, weil es sich anstrengt, weil es so und so oft am Tag zappeln muss, um zu zeigen, dass es dann auch wert wäre, gefüttert zu werden. Das lebt nicht dadurch oder davon, dass es schreit. Es darf schreien und es darf damit auch seine Bedürfnisse äußern. Aber alles, was mit dem Leben verbunden ist, geht von dem aus, wie es ins Leben gerufen hat. Ein Neugeborenen. Die Eltern, ein Neugeborenen, Kinder Gottes, der uns das Leben geschenkt hat. Das sollte uns in solchen schwierigen Zeiten wie heute, in Zeiten nach Ostern, Trost sein. Es liegt nicht an uns. Nicht wir müssen in diesen schwierigen Zeiten unbedingt festhalten. Gott selber hält uns fest. Und deswegen ist dieser letzte Abschnitt des Propheten Habakuk so eine Ermutigung. Ich empfehle, dass ihr diesen Brief, diesen Propheten wirklich nochmal durchliest, vielleicht auch öfter, dass uns allen das gewährt ist, weil ich rechne damit, dass das wirklich Gottes Wort für diese Zeit ist. Dieses Ringen des Propheten mitten in solchem politisch und zur damaligen Zeit weltwirtschaftlich umwerfenden Zeiten. Sein Ringen um die Barmherzigkeit Gottes mitten im Gericht. Sein nüchternes zur Kenntnis nehmen, dass das nicht aufzuhalten ist, weil es von Gott ausgeht. Und gleichzeitig das Gotteslob, weil er fest steht in seinem Glauben. Es gibt in solchen schwierigen Zeiten kaum eine bessere Motivation, zumindest ich wüsste spontan keine zweite, die jetzige Situation ähnlich spiegelt und so komprimiert zusammenfasst. Trotzdem lobe ich dich, du Gott meiner Rettung. Das ist das, was wir in schwierigen Zeiten brauchen. Das ist das, was die Jünger bis zu dem angekündigten Ausgießen des Heiligen Geistes getragen hat. Dieses geheimnisvolle Band des Vertrauens, was von Jesus selber ausgegangen war, der sie ja berufen hatte, und das nicht gerissen ist, auch in diesen schwierigen Zeiten der Kreuzigung und des Begrabenseins und der unfassbaren Erfahrungen, die mit der Auferstehung zusammenhängen. Die Jünger hatten zu der Zeit etwas, was man heute Alleinstellungsmerkmal nennt. Es waren, ich denke das nicht übertrieben, zig, wenn nicht vielleicht Hunderttausende in diesen 3,5 Jahren mit Jesus und seiner Lehre in Berührung gekommen. Tausende gespeist, umhergezogen im ganzen Land, sie brachten von überall die Kranken und er heilte sie alle, heißt es an verschiedenen Stellen. Das muss sich verbreitet haben, sodass mindestens zigtausende davon damit in Berührung gekommen sind. Übrig geblieben sind Ich habe oft schon darauf hingewiesen, ganze 120 Leute. Dagegen stand die Propaganda der damaligen Zeit, der ist nicht wirklich lebendig geworden, den haben seine Jünger bloß aus dem Grab geklaut. Das war das, was damals in der Zeitung stand, im Radio verkündigt wurde. Also damalige Zeitung und Radiomethoden, was man da hatte. Das haben auch die Massen geglaubt. Das ist nicht anders als heute. Und in dieser Zeit, in dieser schwierigen Übergangszeit, wir kennen alle das Lied Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu und dem Durchbruch des neuen Lebens zu Pfingsten, von wo an dann die Furcht der Jünger überwunden war. Ich will nicht sagen, weg war. Die haben weiterhin die Türen verschlossen. Warum? Wann? Als Beispiel.
Ja, zumindest ist also gewählt, kann man Petrus frei wollen.
Natürlich. Er kommt zwar aus dem Gefängnis frei, aber dann nicht in die Gemeinde rein. Gefängnistüren waren offen gewesen, die der Gemeinde waren verschlossen. Er klopft und wird nicht mal gleich aufgemacht. Also, es gab ganz nüchterne Situationen, die zeigen, dass es nicht alles leicht war. Und auch wenn uns berichtet wird, die Apostel freuten sich, dass sie gewürdigt waren, um Jesu Willen zu leiden, heißt das nicht, dass das ein durchgehender Spaß gewesen ist. Ja, Paulus beschreibt es im 2. Korintherbrief ganz eindringlich auf 2 Kapiteln, welche Art von Leiden ihn in der Nachfolge Jesu getroffen haben. Das ist kein Spaß. Aber es ist die Überwinderkraft Gottes da. Aber selbst in der Übergangszeit hält die Verbindung der Jünger und des Herrn, der schon den Satan und den Tod und die Sünde überwunden hat. Weil? Warum eigentlich? Warum hält das?
Weil er sie anhauchte.
Stimmt, das war schon, wenn man so will, das Angeld des Geistes. Kann man so sagen. Diese dreistufige Geistempfang, habe ich auch drüber geredet, bittet, der Vater wird geben. Lukas 10. Was hatte Jesus seinen Jungen gesagt? Dann das Anhauchen, Johannes 19, empfange. Und dann das Getauftwerden, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich denke, fast jeder Christ macht auch diese verschiedenen Stufen im Laufe seiner Nachfolge durch. Diese unterschiedliche Intensität des Gefülltseins mit Gottes Geist. Aber ich denke, es ist noch eine andere Sache oder etwas, was darüber hinausgeht. Dass nämlich bei Gott dieses Vollendete schon da ist. Und das finden wir hier nämlich in unserem Text. Wir achten normalerweise auf diese Konsequenzen nur nicht. Hier steht, Gott hat euch lebendig gemacht. Oder ich gehe noch zurück. Mit ihm seid ihr begraben worden. Und das beschreibt eine Tatsache. Das ist also nicht etwa ein Glaubenssatz oder etwas, was wir uns zuerst aneignen müssten, sondern das ist was. Bei Gott ist das schon fest, endgültig. Gott hat von seiner Seite aus die ewige Gültigkeit des Gekreuzigtseins und unseres Mitgekreuzigtseins mit Christus. Und damit dem Abgestorbensein gegenüber der Sünde schon fest, schon abgeschlossen. Die andere Seite ist, dass wir uns das vielleicht noch nicht angeeignet haben. Aber diese Tatsache wird damit nicht geschmälert oder aus der Welt geschafft. Mit Ostern 2000 Jahre vorher ist das geschehen. Und damit ist ein für alle Mal das Opfer für die Sünden geopfert und angenommen worden. Und deswegen sind wir aus Gottes Sicht auch mitbegraben worden. Das ist ein abgeschlossener Prozess. Das betrifft auch schon die erst noch getauft werden. Bei Gott ist das schon ein fertiger Prozess. Die Taufe ist unsere Seite der Medaille, dass wir uns das aneignen, was aber schon endgültige und unumstößliche Tatsache ist. In der Himmelswelt ist das schon fertig. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt worden. Das, ihr Lieben, hoffe ich, motiviert uns, in dieser Neuheit des Lebens auch zu wandeln. Weil was anderes sieht Gott nicht. Und was anderes geht es auch nicht in der himmlischen Welt. In der unsichtbaren Welt, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie Himmel so auf der Erde, heißt das, dass wir darum bitten, dass das, was Gott sowieso schon sieht, weil es fertig geworden ist, auch in der Welt durchbricht. Das dürfen wir abbitten. Da müssen wir hineintreten. Aber selbst wenn wir es nicht tun, tut es der Tatsache keinen Abbruch. Es ist schon geschehen. Und das Einzige ist diese Zwischenzeit, bis man aus diesem Kinderalter hineinwächst in die volle Mannesreife des Christus. Das ist ein Übergang. Ich denke, die unter uns, die sich das angeeignet haben im Laufe ihrer Nachfolge, wissen, welcher Unterschied das ist. Die Zeit der Kämpfe sind vorbei, weil man nicht immer neu kämpft, sondern weil man den Sieg beansprucht. Weil man gelernt hat, in dem zu leben, was Gottes Tatsache sowieso ist. Und dazu möchte ich uns Mut machen, an diesem ersten Sonntag nach Ostern, dass wir da hineintreten. Jeden Tag neu. Und wer das erfasst, den merkt, dass mit einem Mal Dinge, mit denen er Jahre und vielleicht Jahrzehnte zu kämpfen hatte, innerhalb von Tagen zu bewältigen sind. Und wenn wir diese Art des Kampfes benutzen, dann verhalten wir uns dessen würdig, nach dessen Namen wir genannt sind. Und insofern ist der zweite Teil unseres Predigttextes zu verstehen. Er hat den Schuldbrief getickt. Was ist der Schuldbrief? Der ist steinern. Der Schuldbrief war steinern. Das ist der Fluch des Gesetzes. Das ist das, du sollst oder du sollst nicht. Oder jeder, der nicht ernst nimmt, wie Wort des Gesetzes, der sei verflucht. Wir haben gerade diese Flüche, ja, vorletzten Sonntag, glaube ich, einmal betrachtet. Dass dieser Schuldbrief ist mit ans Kreuz genagelt und damit ausgetilgt. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und da ist Christus für uns zum Fluch geworden, indem er alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Und unsere heißt nicht nur von ein paar Leuten her. Alle unsere heißt alle Sünden aller Menschen. Mit sich ans Kreuz genommen und ist damit selber zum Fluch geworden. Und damit hat der Fluch praktisch sich selber verflucht. Und ist
Naja, und ist die, es hat sich an ihm das vollzogen, was, wozu er ausgesprochen ist, nämlich er ist gestorben. Und das hat Gott gemacht in Jesus Christus. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie wir mit solchen fluchwürdigen Gedanken umgehen. Ja, jeder von uns kennt ja zumindest mal Zeiten, wo sowas auf ihn zufliegt. Dass man das einfach, dass man dorthin verweist, an den Menschen am Kreuz. Damit ist die Sache schon erledigt. Und dann muss man nicht tausendmal dieselben Gedanken an Anklage und Rechtfertigung und Entschuldigung und Bitte um Vergebung und Versprechen, dass wir das vielleicht beim nächsten Mal doch wieder besser machen, weiterführen, sondern wir weisen das dorthin, wo es aus Gottes Sicht schon ist, abgetan, erledigt, fertig, und hat damit, und damit kommen wir zur letzten Dimension dieses Geschehens, dieses osterlichen Geschehens, und hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Das ist ja das, dass das stärker ist als wir. Eindrücklich, wenn man mit Menschen zu tun hat, der noch unter der Knechtschaft solcher Mächte und Gewalten lebt. Wenn ich mit dieser Frau schreibe, dann muss ich jedes Mal darauf achten. Schreibe ich ihr oder den Mächten, die durch sie reden? Und ich trenne das. Ich spreche das ein. Ich spreche dann, wenn ihr Geist kommuniziert, und das ist zu merken, dann ist das eine Art, wie man zwischen Menschen einfach redet, auch mit Fragen, auch mit Missverständnissen. Dann spreche ich sie mit Namen an. Und es gibt manchmal fast übergangslos dieser Wechsel, wo ich merke aufgrund der Erfahrung, das ist nicht sie. Das ist eine dieser satanischen Lügen, denen sie ausgesetzt ist, die sie aber für ihr eigenes hält. Und dagegen ist dieses zu stellen, Gott ist mit diesen Mächten schon fertig. Er hat sie ihrer Macht beraubt. Warum? Weil die Grundlage, nämlich das Gesetz und die Übertretung des Gesetzes und die damit verbundenen Flüche, schon eingetroffen sind. Einer schon an unserer Stelle gefangen hat. Fertig. Das ist Tatsache. Und deswegen müssen wir uns diesen qualvollen Kampf nicht mehr stellen, wenn wir denn irgendwann diese Erlaubnis gegeben haben, dass unser eigenes Ich mit dem Christus gekreuzigt werden darf. Das ist nämlich die Bedingung. Gott hat es. Aber tut es nicht gegen unsere Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es bei irgendeinem Menschen kampflos abgeht oder problemfrei. Dafür sind mir die Beispiele der Jünger zu hoffnungsvoll. Wirklich hoffnungsvoll. Denn das, was sie durchgemacht haben in der Zeit zwischen der Gefangennahme Jesu und seiner Verherrlichung, das spiegelt diese Zwischenzeit wider, in der sich jeder Mensch irgendwann findet, der in der Nachfolge Jesu, in die Nachfolge Jesu gerufen ist. Es gibt immer diese Übergangszeit. Es gibt immer dieses, es ist schon geschehen, aber ich habe es noch nicht ganz erfasst. Und das sollte uns Mut machen, auch wenn wir selber in solchen schwierigen Zeiten geparkt sind. Amen. Amen.